Mein heutiger Gast ist Michael Volland von der Firma Found aus Hannover.
Also ich sehe mich nicht in der Position, dass ich hier die Weisheit gefressen habe, auf keinen Fall. Und ich würde da wenig Empfehlungen aussprechen, höchstens eine: seid mutig und testet. Mhm. Ich meine, es kann vieles schief gehen. Es wird aber auch auf jeden Fall schief gehen, wenn man alles belässt, wie es mal war.
Retail as a Service ist eines der Schlagwörter, die im Moment bei Vermietern, Immobilienentwicklern und Medienvertretern rumgeistert. Was genau heißt das? Dahinter steckt ein Geschäftsmodell, bei dem Unternehmen Verkaufsflächen an Partner untervermieten, die sonst keine oder eine sehr geringe Präsenz im Einzelhandel haben. Anfangs wurde das hauptsächlich von Online-Händlern wahrgenommen, aber mittlerweile nutzen das auch andere bekannte Marken. Die Betreiber kuratieren die Produkte und wollen ein einzigartiges, neu zusammengestelltes Sortiment schaffen. Vorreiter war ein amerikanisches Unternehmen mit dem Namen Beta, welches heute eine ganze Menge Stores auch außerhalb der USA betreibt. Es ist einfach eine neue Art, an das Thema leerstehender Flächen heranzugehen. In Deutschland gibt es einige wenige Anbieter, die das ebenfalls versuchen. Freiraum aus Berlin, Blank aus Köln, The Latest aus Berlin und eben Found aus Hannover. Mit dem Gründer von Found habe ich mich in Hannover in seinem Store getroffen. Er wird uns jetzt erzählen, wie sein Geschäftsmodell entstanden ist und wie es funktioniert. Also, listen to us. Ja, guten Morgen, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf in Hannover.
Hallo, Wolfgang, moin.
Jo, in dem ersten Store von Found.
Ganz genau.
Ja, ich muss ja gestehen, also zwei Dinge. Einmal nach Hannover bin ich sehr häufig gefahren in meiner alten Tätigkeit bei Primark. Das war jetzt sozusagen, ich fühlte mich wie auf dem Weg zum Filialbesuch vom Bahnhof hierhin. Okay. Das habe ich von alleine und schnell gefunden. Und das andere ist, peinlicherweise, als ich mich mit deiner Firma beschäftigt habe, habe ich den Namen immer, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte, aber ich habe immer gedacht, Found, wofür steht denn das? Okay, das V für Volland vielleicht.
Nee, nicht.
Bis ich dann drauf kam, du kannst ja auch mal einfach lesen, wie es da geschrieben steht. Found, ja, bingo, und da war es dann. Ne?
Also ist ein Wortspiel von finden, gefunden, vom englischen Found, aber eine Wortneuschöpfung. Also hat nichts mit meinem Namen oder irgendwas zu tun.
Ja, peinlicherweise habe ich das gedacht, aber umso besser. Ja, vielleicht fangen wir mit dir an.
Gerne.
Mit zu deiner Person. Wer bist du und warum sitzen wir beide eigentlich jetzt hier?
Ja, gerne. Ja. Michael Volland, die 50 Lenze überschritten, im letzten Jahr schon. Absoluter Fan vom stationären Handel, aufgewachsen im Lebensmittelladen meiner Eltern, den ich dann bis zu meinem 17. Lebensjahr auch ganz regelmäßig in den Ferien allein geführt habe. Also ich bin wirklich Fan vom Handel.
Wo war das? In welcher Region?
Das war in Nordhessen.
In
einem Dorf. Gibt es heute keine Läden mehr in Dörfern. Wo die Supermärkte dann kamen, sind die Läden aus den Dörfern verschwunden. Und wir haben zugemacht 87.
Oh, okay.
87. Mhm. Aber das war eine tolle Erfahrung und es hat Spaß gemacht. Und es war mein erster Einblick in den Handel. Ich hatte dann viele Jahre nichts wirklich mit dem Handel zu tun. Habe aber dann 2001 mit meinem Bruder ein IT-Unternehmen gegründet, mit dem Fokus, den stationären Handel zu digitalisieren. Mhm. Kunden seinerzeit Mediamarkt oder Saturn, Expert, Edeka, viele andere Händler. Und das waren die typischen ersten interaktiven Systeme am Point of Sale, um die Beratung zu unterstützen, die Mitarbeiter zu entlasten und den Kunden mehr Infos zu geben. Ganz bekannt sind vielleicht von Mediamarkt oder Saturn die Vorhörstationen, wo ich digital Titel auswählen konnte, mir anhören konnte. Also das war unser Produkt. Aber ich habe über die Jahre von 2001 bis 2018 den Handel kennengelernt, nicht als Händler, sondern aus der Dienstleisterperspektive. Mhm. Und da ist schon aufgefallen, dass so ab 2012, 2013, 2014 der Handel immer mehr Probleme hatte. Und ab da hat es bei mir dann schon ein bisschen gerattert. Was kann man anders machen? Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim Geschäftsfeld.
Ja, aber trotzdem nochmal, 2001 hast du ja schon dich damit beschäftigt, welche Lösung man für den Handel digitalisieren kann. Das ist ja recht früh, ne?
Also wir waren sehr früh dran, aber es war die richtige Zeit. Damals begann das Thema langsam Beachtung zu finden. Was kann man denn digital machen? Aber es gab noch nichts wirklich. Und ich hatte die Jahre vorher, ich hatte ab 95 eine Internetagentur oder eine Multimedia-Agentur, so hieß das damals, gegründet. Und wir hatten damals schon Händler gewonnen, auch Händler gewonnen, die, wo wir von 0 auf 100 Systeme programmiert haben für die Produktpräsentation. Und das war natürlich völlig unwirtschaftlich, auch für den Händler, wenn man ein Projekt daraus macht. Und da entstand aber die Idee, für den Handel standardisierte Systeme zu bauen, die man individuell anpasst.
Ja.
Mit meiner damaligen Firma konnte ich das nicht umsetzen, deswegen habe ich mich da getrennt und bin dann, habe wieder neu gestartet mit meinem Bruder 2001 in Göttingen mit dem Fokus wirklich Handel digitalisieren. Und ja, ab da habe ich mich damit zumindest beschäftigt mit dem Handel, ja.
Und dein IT-Wissen kommt ja nicht aus dem heimischen Lebensmittelhandel, Betrieb, sondern da hast du eine Ausbildung noch gemacht, um das zu können.
Das sollte man meinen, wenn man ein IT-Unternehmen führt, aber ich bin der Kaufmann. Mein Bruder war damals der Informatiker und auch jetzt, wir sind ein IT-Unternehmen eigentlich, was wir hier machen mit unserem Betrieb. Aber ich bin höchstens der, der die Konzepte schreibt. Ich bin nicht der, der es umsetzt.
Ah,
ich bin kein ITler.
Ja, ja? Okay.
Und aber damals in der Gründung unserer Firma für den Digitalisierung des Handels hat das gut gepasst. Man musste Konzepte machen und es musste umgesetzt werden. Das heißt, das ging Hand in Hand und hat sehr gut geklappt. Ja.
Ja. Ah ja, sehr schön. Okay, gut. Dann wissen wir, also groß geworden in Nordhessen, ja. Göttingen. Und Hannover ist ja jetzt, wo wir heute sind, war dann der nächste Schritt quasi. Ja. Ja, da musst du mal beschreiben, also du hast schon eben angedeutet, 2013, 14 hast du gemerkt, irgendwie bei den Einzelhändlern tut sich wenig in Bezug auf Digitalisierung und man müsste vielleicht ein paar Dinge anders machen. Was ist dir zum Beispiel so aufgefallen?
Also das war der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, dass online wirklich absolut an Fahrt gewinnt. Und gleichzeitig noch ein Zeitpunkt, wo viele stationäre Händler gesagt haben, das wird schon wieder. Irgendwann ist das vorbei mit dem Hype und haben nicht auf Digitalisierung gesetzt. Die haben es gemacht, oftmals als Not oder als notwendiges Übel, aber eine durchgängige Strategie haben die wenigsten verfolgt. Und es wurden Großprojekte, wo hunderte Millionen Euro versenkt wurden, Richtung Online wieder abgesagt. Und man war wieder bei Null und musste dann Jahre später wieder beginnen. Und das war ein Punkt, dass die Digitalisierung nicht ernst genommen wurde und online nicht ernst genommen wurde. Und der andere Punkt war, dass es schon da offensichtlich war, dass es das Internet oder große Plattformen es besser schaffen, sich um den Kunden rum aufzubauen oder den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hat im klassischen Handel noch gar nicht auf Akzeptanz oder hat keine Akzeptanz gefunden. Das heißt, das war das normale, lineare Geschäft. Ich biete Produkte an, Kunde kommt rein, kauft die Produkte, geht nach Hause. Und Online-Plattformen wie Amazon, aber auch andere haben damals schon gezeigt, dass es eine Menge mehr geben muss. Und unsere Systeme, die wir damals entwickelt haben, haben dann versucht, das, was online möglich war, an den stationären oder an den Point of Sale zu holen. Aber da war die Akzeptanz dieser neuen Ideen bei unseren Handelskunden gen Null gehend.
Oh ja.
Ja, und ich habe mich dann irgendwann mir überlegt, naja, wenn ich das hier mit meiner ehemaligen Firma nicht durchsetzen kann, muss ich es vielleicht mal selbst versuchen. Aber ich hatte damals keine Idee. Wirklich.
Ja, ja.
Ich hatte die Idee nicht und es hat dann bis 2018 gedauert, bis ich einen Ansatz hatte.
Und was war der an? Wie kamst du darauf? Also und welcher Ansatz war das?
Also es war erstmal nicht meine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war im Urlaub in der Toskana 2018 mit meiner Familie, lag am Pool, habe die Brand 1 gelesen und da war ein Bericht von Beta, einem Retail-as-a-Service-Unternehmen aus Kalifornien. Und ich habe gefiebert in dem Moment, wo ich das gelesen habe. Ich habe den Artikel, glaube ich, in dem Urlaub 40 Mal gelesen. Und bin direkt danach, also ich war noch nicht wirklich zu Hause wieder, da habe ich Tickets gebucht, bin rübergeflogen, habe mir die Läden angeguckt. Damals hatten die in Kalifornien, ich habe 10 oder 11 Läden besucht und ein paar Shop-in-Shops von denen. Gegründet wurde Beta 2015, das heißt, die waren schon 3 Jahre am Markt. Die hatten schon eine Proof-of-Concept-Phase hinter sich. Ich fand die Läden nicht wirklich schön. Die waren wie ein typischer Telekom-Laden hier bei uns in Deutschland. Also gut, aber nicht anders wie andere. Aber was mich fasziniert hat, war das Geschäftsmodell dahinter. Dass das, was für den Handel eine Riesengefahr ist, Showrooming, zum Geschäftsmodell gemacht wurde. Dadurch, dass der Produktverkauf nicht an erster Stelle steht, sondern die Beratung, das Erlebnis. Mhm. Und das habe ich, also das war für mich dann die Zukunftsperspektive für ein eigenes Unternehmen. Also wir orientieren uns schon an dem Retail-as-a-Service-Gedanke in dem Sinne, dass sich Hersteller bei uns einmieten, aber wir setzen es im Vergleich zu Beta USA gänzlich anders um am Point of Sale. Also wir gehen eher in die galeristische Darstellung, museale Darstellung. Ein Produkt hat extrem viel Platz und möchten uns eben dadurch nicht nur vom Geschäftsmodell abheben, sondern auch von der Umsetzung am Point of Sale, das, was der Kunde wahrnimmt, abheben.
Naja, vielleicht 2015 waren die Flächen wahrscheinlich noch teurer, da konnte man sich vielleicht das auch nicht so leisten.
Richtig.
Heute ist es ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Okay, also da kam, das ist ja faszinierend, 40 Mal den Artikel im Urlaub gelesen, dann ja, weiß man, da brennt. Aber ne, das ist ja ein Symbol, das steht ja für, da ist man, ist das Feuer entfacht worden. Und dann hast du gesagt, Mensch, sowas will ich auch machen und hast dich dann seit 2018 damit beschäftigt, quasi das Modell zu beschreiben und dann umzusetzen.
Ist ganz konkret richtig. Ich bin Monate zuvor aus meiner damaligen Firma ganz geplant ausgeschieden. Mhm. Ich war auf der Suche nach was Neuem. Mhm. Also ich war open-minded, also ganz offen für solche Ideen. Deswegen hat das auch gleich gefunkt. Und ich habe wirklich genau ab dem Zeitpunkt nach dem Urlaub habe ich angefangen. Mhm. Mit Interviews, mit potenziellen Partnern, mit Herstellern. Also was man so macht, wenn man eine neue Idee hat. Ja. Ja. Mhm. Und habe das zweite Halbjahr 2018 eigentlich damit verbracht, den Markt zu selektieren, Möglichkeiten zu durchdenken, Kosten abzuwägen. Ich würde mal sagen, ein typisches Start-up-Phase war das. Habe aber auch schon damals mit potenziellen ersten Investoren gesprochen, eigentlich nur mit einem, der dann auch investiert hat, weil es klar war, dass damals waren die Preise noch höher. Du hast gerade gesagt, die Mietpreise, es war klar, dass das ein sehr kapitalintensives Geschäft wird. Und allein sich aufzumachen, das macht fast keinen Sinn. Ich habe dann mein Netzwerk auch gescannt, habe geguckt, ob ich potenzielle Mitgründer finde. Habe ich gefunden, der Christian Ladner, mit dem ich das jetzt gemeinsam mache, mit dem ich schon eine Vergangenheit hatte. Wir hatten schon mal zusammengearbeitet. Und dann, nachdem der Investor klar war, haben wir dann Anfang 2019 das Konzept gerade gezort, haben im Mai 2019 gegründet, hatten noch keinen Laden. Es war ein bisschen schwierige Phase dann noch, weil wir wollten definitiv vor dem Weihnachtsgeschäft 2019 aufmachen. Also das war sehr, sehr eng. Wir haben dann hier den Laden in Hannover gefunden, Bestlage, riesengroß, zu normalen Zeiten unbezahlbar, ganz ehrlich. Ja. Und konnten loslegen und haben eröffnet Ende November 2019. Also ganz, ganz enger kurz Zeitplan, hat aber geklappt. Wir waren im Weihnachtsgeschäft und das viel Wichtigere war, wir waren vor Corona.
Ja.
Wir konnten 3,5 Monate normales Leben mitnehmen und das hat gezeigt, wow, das funktioniert nach allen Seiten. Die Hersteller finden es cool, die Konsumenten sind begeistert, nicht jeder, der hier reinkommt, ist begeistert, aber es ist auch nicht jeder unsere Zielgruppe und es hat auch in der Fachwelt einen entsprechenden Impact erzeugt und das war uns auch ganz wichtig.
Ja. Also du musst gleich das Konzept nochmal genau beschreiben, gerne, für die, klar, die den Laden hier noch nicht besuchen konnten. Ist dein Bruder auch wieder mit an Bord?
Nein.
Nicht? Achso, okay. Das heißt, alle IT-Lösungen musst du jetzt mit jemand anderem machen.
Richtig.
Okay, genau. Gut. Ja, kommen wir mal zu dem eigentlichen Geschäftsmodell. Also der Name sagt ja schon Found. Das heißt, man findet etwas oder hat etwas gefunden, wenn man hier im Laden war. Und was genau findet man und was ist sozusagen der Anspruch? Ja. Was sind die Produkte?
Ja, ich muss mich jetzt von mehreren Seiten der Frage nähern. Erstmal, wir haben den Fokus uns gesetzt auf hochwertige Produkte. Also wir sind in der Premium-Klasse, ganz kein Mainstream, weil wir glauben, dass so ein neues Geschäftsmodell noch nicht in allen Ebenen funktioniert. Bei hochwertigen Produkten, die auch oftmals einen hohen Beratungsbedarf haben, die erklärt werden müssen, da schien uns der sinnvolle Ansatz. Deswegen sind wir auf Premium aus. Diese Premium-Produkte inszenieren wir. Wir stellen die nicht einfach irgendwo hin, sondern wir inszenieren die mit viel Platz auf unseren Flächen. Und die Flächengestaltung gleicht, wie ich eben schon sagte, mehr einem Museum wie dem klassischen Handel. Ganz bewusst haben wir das gewählt. Also das sind schon mal die zwei Ebenen. Und dann die wirtschaftliche Ebene.
Da vielleicht nochmal zu der Präsentation. Also man muss sich das so vorstellen, ihr habt im Prinzip hier so Plattformen geschaffen, auf denen die Produkte stehen. Und wir waren ja eben im Laden unten, die sind nicht sozusagen geclustert nach Segmenten wie Küchengeräte oder Stereo oder andere Technik, sondern die vielleicht ein bisschen auch durch Zufall und Platz, den man da jeweils braucht?
Ja, Zufall würde ich nicht sagen, sondern eher wir schicken den Besucher auf Entdeckungsreise.
Das ist ja eine gute Wahl, ja.
Das heißt, wie du sagtest, wir haben keine Kategorien, sondern der Kunde hat neben einer Every-T-Maschine ein Evolve-Skateboard und daneben vielleicht einen Teufel-Lautsprecher. Also passt überhaupt nicht zusammen, ist aber das Entdecken, was wir hier provozieren möchten. Und das klappt richtig gut, weil der Kunde erwartet ja, weiß ja gar nicht, was er am nächsten Platz erwartet. Und unser Ziel ist es, dass jeder Kunde einen Rundgang durch den ganzen Laden macht. Wir sind kein Ikea, er kann auch mittendrin abbrechen, aber das ist schon das Ziel. Und wir drehen auf die Produkte im Laden, um zu sehen, was wirkt mit wem, welche Produkte harmonieren miteinander und so weiter. Aber ganz klar, wir haben kein Category Management, wie man es im Handel sonst machen würde. Und auch die Flächenauslastung, da würde jeder normale Händler mit dem Kopf schütteln, wie wenig Produkte wir auf einer großen Fläche haben. Also das ist eben auch Markenzeichen von uns. Ja.
Und diese Premium-Produkte sind überwiegend Marken, die man schon kennt? Oder wie viel Prozent Marken hast du dabei, die eigentlich neu sind, also auch Premium, aber die vielleicht noch nicht so bekannt sind?
Auch hier möchten wir das mixen, bestenfalls 50% wirklich unbekannte Sachen, weil das ist ein ganz klarer Fokus. Geht darauf zurück, dass es immer mehr Marken gibt, die den direkten Kundenweg gehen. Das heißt, das sind diese sogenannten D2C-Brands.
Direct to Consumer.
Bestes Beispiel ist Peloton, die bei uns im Laden auch eine große Fläche gemietet haben, die direkt an den Kunden gehen. Und solchen Marken bieten wir die Plattform, um an den Kunden offline auch ranzukommen. Ich würde sagen, wir haben nicht 50-50, wir haben wahrscheinlich 30-35% junge, neue, teilweise ganz unbekannte Marken und die Mehrzahl 60-65% sind wahrscheinlich eher die bekannten Marken, aber oftmals mit ganz neuen, innovativen Produkten, die nicht das klassische Produkt sind, was überall im Handel steht.
Ja. Okay. So, das war die Auswahl der Produkte. Wir kommen später nochmal dazu. Und dann wolltest du eben erklären, die wirtschaftliche Komponente. Also das heißt, das eigentliche Geschäftsmodell. Ne?
Also Geschäftsmodell ist in dem Fall das aus den USA adaptierte Retail-as-a-Service-Modell. Das ist eine Wortschöpfung, glaube ich, von dem Unternehmen Beta, nehme ich mal an jedenfalls. Das hat sich mittlerweile aber auch in den Fachmedien etabliert. Und die Marken kaufen ganz einfach Mietfläche bei uns. Also es ist ein sehr überschaubares Modell. Die Produktplätze oder Mietflächen haben einen monatlichen Preis, je nach Dauer der Buchung und nach Flächengröße. Größe. Kleinster Platz ist ein Quadratmeter. Die Einheit, es geht aber auch bis zu einer Größe von Autos, das sind dann 10 Quadratmeter. Und da verbergen sich eben dann die gestaffelten Preise. Und ein Kunde, der sich bei uns einmietet, hat nicht nur die Fläche, sondern dazu gehört eine Top-Beratung. Die Mitarbeiter von uns werden vom Hersteller geschult.
Muss ich mir ganz kurz unterbrechen, weil ich da so einen besonderen Punkt finde. Also wir kommen zu der Beratung gleich nochmal. Das heißt also, du hast jetzt mit deinem Partner diese Fläche hier in Hannover angemietet, Mietvertrag geschlossen über x Zeitraum und stehst da mit im Risiko. Und hast jetzt sozusagen das in Parzellen zerlegt, die du sozusagen weiter belastest an die, die ihre Produkte dort ausstellen wollen.
Genau so.
Und im Idealfall ist das mehr, als du an Miete leisten musst.
Genau so ist das Geschäftsmodell. Sehr gut auf den Punkt gebracht.
Okay, gut. So, und jetzt zu der sehr fachkundigen Beratung, die ich ja schon heute Morgen einmal kurz erlebt habe.
Ja, also wir verkaufen die Produkte auch. Das heißt, wir setzen nicht auf den Verkauf, wir haben keinen Verkaufsdruck, weil wir die Inszenierung eigentlich monetarisieren. Ob der Kunde das Produkt bei uns im Laden kauft, das kann er. Wir haben alle Produkte, die mitnehmbar sind, haben wir vorrätig. Das kann er. Er kann sich aber genauso gut informieren, nimmt vielleicht ein Kärtchen zum Produkt mit, die hier ausliegen und bestellt später auf der Website des Herstellers oder auf unserer Website oder auch in dem dritten Kanal. Unsere Aufgabe ist eigentlich dann erfüllt, wenn wir als Markenbotschafter die Marke und die Produkte der Marke, die wir im Laden haben, perfekt beraten haben. Jetzt ist natürlich eigentlich eine anschließende Frage, wie können wir denn beweisen, dass ein späterer Kauf über eine andere Plattform durch uns initiiert wurde? Das können wir momentan nur in geringen Teilen. Wir geben mit einigen Herstellern kleine Vouchers aus, wo ich, wenn ich woanders bestelle, bei Partnern einen kleinen Rabatt bekomme. Dann können wir es tracken. Wir können es natürlich auch tracken, wenn es auf unserer Website bestellt werden wird. Aber selbst auf das Tracking auf den Webseiten der Hersteller, das geht nur in Ausnahmefällen. Nämlich dann, wenn wir einen direkten Bezug herstellen nach einem Event bei uns im Laden. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge an Arbeit zu erledigen, dass wir sagen können, irgendwann mal können wir das Showrooming, was wir leisten hier, auch bewerten und monetarisieren. Also bestenfalls schaffen wir es in ein paar Jahren, dass wir das physische Erlebnis messbar machen, bewertbar machen und damit für uns monetarisierbar machen. Dann hätten wir einen extrem fairen Deal mit den Herstellern.
Ja.
Momentan haben wir eine relativ einfache Abrechnungsbasis, wie wir denken, auch eine sehr transparente Basis, weil man kann es planen. Aber das ist nicht dabei seit letzter Schluss, definitiv nicht.
Aber gut, das Basismodell stellt ja sicher, dass deine Kosten und alles gedeckt werden, hoffentlich. Ja, und das andere wäre sozusagen natürlich sehr vorteilhaft, wenn man jetzt den Herstellern auch beweisen möchte, wie gut sich das bei den Kunden niedergeschlagen hat. Aber das heißt also, ich nehme jetzt mal so ein Produkt, ich habe hier unten gesehen von Bosch, ich weiß nicht den Fachbegriff, den Cookit, Also den kann ich theoretischerweise hier im Laden kaufen und gleich mitnehmen. Ich kann ihn auf eurer Website später bestellen und nach Hause bekommen. Ich kann aber auch den bei Bosch auf der Website bestellen. Dann wissen, weiß Bosch das nicht.
Ja.
Und ich könnte auch zu Saturn gehen und den dort im Laden kaufen. Als Beispiel oder zum Karstadt-Kaufhof oder wo auch immer. Okay, gut. Also, aber Bosch hat trotzdem das Interesse, in diesem Falle, das ist ja ein neues Produkt, was einem Konkurrenzprodukt ähnlich ist, also ähnliche Eigenschaften hat. Thermomix in diesem Falle die Gelegenheit, das auch mal Kunden vorzustellen, die vielleicht nicht bei Saturn in die Küchenabteilung gehen und da mal rumschauen, was es Neues gibt. Ne?
Ja. Und es ist vor allen Dingen ein Produkt, was in der Tat erklärungsbedürftig ist. Es ist ja nicht einfach nur ein Kochtopf, den wir da verkaufen, sondern ein erklärungsbedürftiges Produkt, was genau zu uns passt, weil unsere Berater können das erklären. Und bei Bosch und dem Cookit ist es sogar so, wir machen regelmäßige Kochshows mit dem Produkt hier, wo wirklich live getestet wird.
Ja.
Und natürlich geht das in anderen, bei anderen Herstellern oder anderen Händlern auch, aber sicher nicht in dem Umfang, wie wir es hier machen können.
Das Produkt wird auf einer Fläche präsentiert und jetzt für die Zuhörer nochmal, also daneben ist auch ein Display, also auf dem man sozusagen weitere Informationen bekommen kann. Und theoretischer und auch ein QR-Code, mit dem man einscannen kann, damit man auf eurer Website landet und noch mehr Informationen bekommt. Das heißt, das ist ein Teil der Informationen, die ihr liefert. Und der andere Teil sind die Mitarbeiter selber.
Das ist die persönliche Beratung, die eigentlich das Herausstechende ist, dass wir jedes Produkt beraten können und dass unsere Kunden, unsere Mitarbeiter aktiv auch auf die Kunden zugehen können und keine Angst haben müssen, dass der Kunde was zum Produkt fragt und ich es nicht beraten kann als Berater. Also das ist der wichtigste Faktor. Und da haben uns auch die Hersteller in der Tat regelmäßig geprüft, ob wir die Produkte beraten können und das hat geklappt bisher.
Ja, du erzähltest mir, dass ein Hersteller hat hier sozusagen sogar seinen Verkaufsleitung hierhin geschickt, die hat dann inkognito sich beraten lassen und war ganz begeistert.
Ja, also wir hatten nach Eröffnung eine ganze Reihe Mystery Shopper hier von den Herstellern beauftragt. Das haben wir nachher gesagt bekommen, nicht vorher, nachher. Die Bewertungen waren immer top. Das Beste war, was ich weiß, dass von einem CE-Hersteller, da hatten wir über die Marketingabteilung den Auftrag bekommen und dann kam dann die Sales-Chefin bei uns in den Laden und hat sich dann zu ihren Produkten beraten lassen. Und das war wohl so gut, oder es war so gut, dass unser Mitarbeiter dann 500-Euro-Gutschein gekriegt hat von der Marke, weil die Dame sagte, so gut ist sie zu ihren Produkten noch nie beraten worden. Und das ist natürlich Schulterklopfen für uns, gar keine Frage.
Ganz klar. Ja, faszinierend finde ich ja. Verschiedene Produkte habt ihr im Moment hier im Store?
Hier im Store haben wir um die 270 Produkte. Von den ganz kleinen Produkten, Uhren beispielsweise, bis hin zum, du hast gesehen, wir haben auch zwei Autos hier stehen.
Ja, okay. Ja, also 270 Produkte und ich konnte das ja selber erleben bei einer Mitarbeiterin. Jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ist auf alle Produkte geschult. Also nicht nur du machst Küche, du machst Auto, du machst Elektronik, sondern jeder kann alles. Ja. Das heißt, ich konnte das erleben. Die hat mir sozusagen auf der einen Seite eben eine Teemaschine erklärt und was die Kapsel alles kann und wie das zusammenhängt und ist dann mühelos dazu übergegangen, als ich eine Frage hatte zu einem Auto, mir ein E-Auto zu erklären.
Ja.
Das finde ich schon faszinierend.
Ja? Ja, das ist A, eine Herausforderung, B, aber auch machbar, weil die Produktanzahl, die wir haben, ist überschaubar und es sind ja auch Produkte dabei, die wirklich nicht zu erklärungsintensiv sind. Wenn wir jetzt im Durchschnitt 100 sehr erklärungsbedürftige Produkte im Laden haben, dann ist das einfach eine Sache, die müssen die Mitarbeiter beherrschen. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jeder Mitarbeiter hat ein Tablet-PC am Mann. Im Notfall ist man mit zwei Klicks bei uns im Wiki. Im Produktwiki.
Ah, okay.
Und hat alles parat. Also das, das ist immer noch besser, wie wenn ich als Berater sage, oh, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da müsste ich mal, müssten Sie mal im Internet gucken. Also das kriegen wir sehr gut hin. Aber nochmal, aufgrund der überschaubaren Anzahl und aufgrund dessen, dass jeder Hersteller uns schulen muss und für alle Mitarbeiter wird jetzt in unserem Wiki festgehalten und es gibt regelmäßige interne Schulungen, klappt das besser wie wir anfangs vermutet hatten. Also das waren, für den Punkt hatten wir wirklich sehr großen Respekt, aber das läuft einwandfrei.
Ja, das ich finde das faszinierend, weil ich weiß, Aldi hat ja früher keine Preisauszeichnung gemacht. Da haben die Kassiererinnen die Preise kennen müssen.
Ja.
Und deshalb, es gab einen amerikanischen Wissenschaftler, der hat gesagt, ein Mensch kann sich 400 verschiedene oder 400 Artikel merken. Und da war das Sortiment von Aldi lange Zeit bis auf 400 begrenzt, weil das sozusagen von den Verkäuferinnen ohne Preisschild gelernt werden konnte. Hier haben wir jetzt ja über 100 erklärungsbedürftige Artikel. Da ist nicht nur der Preis, sondern da sind ja auch technische Funktionen. Also da muss man ja bei der Auswahl der Mitarbeiter sehr sorgfältig sein, dass die für viele Dinge so ein bestimmtes Gefühl haben. Und
ne? Muss man sein, aber wir haben auch nicht die typischen Einzelhandelsmitarbeiter, also haben wir auch, ja, klar, gar keine Frage, aber wir haben Quereinsteiger von allen Seiten bis hin zu Studenten oder Studentinnen, die bei uns dann eine überschaubare Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr mal arbeiten. Das klappt gut. Das Wichtigste ist aber das Empathische auf den Kunden zugehen, das Empfangen des Kunden, das offensichtliche Signal, wir freuen uns, dass du hier bist.
Ja.
Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Produktberatung. Und bestenfalls geht das Hand in Hand. Und genau das möchten wir erleben.
Ja. Ja, okay. Gut, also Fläche, auf der werden Produkte dargestellt. Man kann die Informationen auf dem Tablet bekommen, was daneben ist.
Ja.
Dann habt ihr noch eine Karte mit einem QR-Code, da landet man im Shop, kriegt auch die entsprechenden Informationen und Mitarbeiter, die die Beratung über alle Bereiche machen. Jetzt meine Frage zu der Auswahl der Produkte.
Ja.
Das ist ja nicht zufällig, sondern du hast mir erzählt, das war wirklich harte Arbeit, die Hersteller dafür zu gewinnen, hier auszustellen. Ja. Ne?
Also wo wir angefangen haben und das Geschäftsmodell unbekannt waren, war es harte Knochen, Selbstarbeit. Wir haben es geschafft, wir hatten 50 Hersteller zum Start gewonnen. Das war eine Herausforderung, aber hat geklappt. Es ist nach wie vor eine Herausforderung, weil es ist ja nicht so, dass wir jedes Produkt nehmen und jeden anhauen und fragen, sondern wir fragen erstmal eine selektierte Auswahl an und das selektiert sich dann immer weiter runter, bis wir, also der Hersteller muss von dem Geschäftsmodell überzeugt sein und dann klappt das auch. Aber ein Riesenvorteil war direkt nach Eröffnung, wo wir den Laden zeigen konnten, ist es uns deutlich einfacher gefallen, weil das, was wir vorher nur beschrieben haben, was wir machen wollen, konnten wir darstellen. Und wenn ein Hersteller sein tolles Produkt in unserer tollen Umgebung stehen sieht, dann blüht einem dem Hersteller oftmals das Herz auf. Also die Bilder, die wir machen in unserer Inszenierung, dürfen die Hersteller nutzen und nutzen diese auch. Das heißt, das ist wirklich auch eine ganz andere, neue Art und Weise, die aber, weil wir es zeigen können, als extrem positiv bewertet wird. Mhm. Und dazu kommt, was die Akquise betrifft, mit den aktuell nur zwei weiteren Standorten haben wir weitere Akquise-Stützpunkte. Das heißt, wenn in unserem Standort in Mannheim oder in Osnabrück, und es werden noch weitere kommen dieses Jahr, ein Hersteller zufälligerweise auf der Fläche ist, dann wecken wir da Interesse. Und wir haben laufend Anfragen von irgendwelchen Herstellern, die uns über die Standorte kennengelernt haben. Und das ist natürlich, das unterstützt das Ganze. Das heißt, das ist so eine rollende Aktion jetzt, dass es immer mehr Hersteller gibt, die bei uns nachfragen. Aber trotzdem, es passt auch nicht jedes Produkt. Und das lernen wir ja selbst. Wir sind auch so ehrlich gegenüber den Herstellern, dass wir sagen, wenn nach 3-4 Monaten da wirklich kaum Resonanz bei den Kunden ist, dann sagen wir dem Hersteller auch, das funktioniert nicht. Ja, und dann bestehen wir auch nicht auf die Einhaltung des Vertrages. Mittlerweile wissen wir aber schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, wir können da auch schon bei der Vorauswahl ein bisschen vorausschauender sein, wie wir das noch vor einem Jahr konnten, wo das Ganze recht neu war.
Ja. Kannst du mal ein Beispiel jetzt ohne Händlernamen zu nennen, welche Art von Produkt zum Beispiel nicht angekommen ist bei den Kunden?
Zwei Beispiele. Wir haben auch Produkte oder Lifestyle-Produkte hier auf der Fläche Richtung Kunstartikel. Und da testen wir auch einiges aus. Und bestimmte Kunst kommt an und verkauft sich. Bestimmte Kunst, die wiederum eine zu ausgefallene Nummer ist, obwohl die, wie wir dachten, perfekt hier reinpasst in unser museales Design, funktioniert gar nicht. Also bei Kunst- und Lifestyle-Produkten merken wir, wissen wir genau, was geht und was nicht geht. Anderes Produkt ist im Bereich Consumer Electronics. Hatten wir anfangs Produkte auf der Fläche, die sehr mainstreamig waren. Die haben funktioniert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite passen die aber nicht zu unserem Konzept. Das heißt, da waren wir dann selbst selektiv und haben dann die Verträge nicht verlängert. Das soll sich jetzt nicht abgehoben anhören, aber wir müssen einfach aufpassen, dass die Marke, die wir aufbauen, dass wir das nicht durch
kannst du nochmal sagen, also ihr hattet, da war irgendwie so ein Störgeräusch. Ja.
Also wir selektieren momentan auch selbst und nehmen auch bestimmte Produkte nicht mehr auf die Fläche. Es soll nicht abgehoben sich anhören, sondern wir müssen aufpassen, dass wir durch nicht passende Produkte unsere Marke nicht verwässern. Wir möchten für innovative Premium-Produkte stehen und das müssen wir eben auch durchziehen, selbst wenn es für uns wirtschaftlich nicht immer sinnvoll ist, so vorzugehen.
Das heißt, jetzt um mal so ein blödes Beispiel zu machen, iPhone 14, wenn das jetzt neu rauskommt, macht hier keinen Sinn, weil es wird sowieso woanders auch angeboten und da fehlt dann die Innovation jetzt speziell für euer Konzept.
Ne? Das Produkt kriege ich rechts und links von dem Laden, überall, würde nicht passen.
Ja.
Wobei es aber vom Innovationscharakter schon irgendwie passt. Also so ein iPhone mit einer entsprechenden Inszenierung wäre schon ein Produkt, wo ich sagen würde, passt noch. Wenn ich aber bei einem ganz handelsüblichen Produkt für 150 Euro bin, was in jedem Haushalt steht und was ich überall kriege, dann fällt das ganz klar durchs Raster.
Okay.
Auch wenn der Hersteller sagt, ich bezahle es, das macht keinen Sinn.
Okay. Dann hast du mir erzählt, wir sind ja hier in Hannover in der Fußgängerzone einer gut besuchten, das ohne Frage, aber sicherlich unterscheiden sich sozusagen natürlich auch hier die Kunden von anderen Standorten, zu denen wir gleich nochmal kommen. Das heißt, ihr habt hier auch eine leichte Anpassung des Sortiments oder eine Erweiterung vorgenommen, damit man den Kunden hier auch gerecht wird.
Genau. Also wir sind eine tolle Lage, wie du schon gesagt hast. Wir sind in der Georgstraße. Georgstraße ist in der Regel unter den Top 5 der deutschen Fußgängerzonen. Da wir aber mit unserem Sortiment auf einer Premium-Ebene sind, ist die Anzahl oder die prozentuale Anzahl der Kunden, die hier in der Georgstraße flanieren, ich sag mal, ich habe im zweistelligen Bereich unserer Zielgruppe. Das heißt, wir treffen nicht 100% unserer Kunden hier an. Dementsprechend haben wir das Sortiment nach und nach hier ein bisschen angepasst. Das ist aber weniger eine Verwässerung weg von Premium zu absolut Mainstream, sondern eher hin zu bestimmten Sortimenten verstärkt und andere Sortimente wiederum eher runtergefahren. Okay. Das war da die Selektion, die wir gewählt haben. Und ja, wie du sagtest, an anderen Standorten sind wir anders aufgestellt. Aber das macht wiederum auch uns aus. Und so können wir eben auch sein, wir können das Sortiment aufgrund unserer flexiblen Struktur wirklich anpassen. Wo wir gerade bei den anderen Standorten sind, wir haben aktuell zwei Shop-and-Shop-Partner aus dem gleichen Bereich kommend, Fashion. Premium Fashion. Aber auch da sind die Sortimente unterschiedlich, ja, weil wir ganz einfach auch gelernt haben, dass die Kunden, die nach Osnabrück kommen und in den Store, nicht identisch mit denen sind, die bei in Mannheim bei Engelhorn sind. Und entsprechend passen wir das Sortiment an und das soll eben dazu führen, dass wir für unsere Hersteller bei weiterer Expansion sagen können, wo der Hersteller am besten untergebracht ist. Nicht in allen unseren Stores eventuell, sondern da, da und da, da macht es Sinn und da macht es wiederum keinen Sinn. Also da eben eine transparente, offene Herangehensweise, um den Herstellern nicht mehr zu versprechen, wie wir halten können.
Ja, mit den beiden, vielleicht bevor wir zu den Standorten kommen, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ihr habt hier auch Produkte eingeführt, die man sozusagen mitnehmen kann, also die ihr gekauft habt, also wie zum Beispiel Kaffee, Olivenöl, Alkohol, lokale Produkte, die hier zu Hannover passen, könnte man sagen, oder zu Niedersachsen. Ne? Hannover hat ja ein großes Einzugsgebiet.
Ja, also wir haben auch ein Learning. Viele Kunden sind begeistert von dem Laden, sind aufgeheizt, wollen vielleicht das 1.500-Euro-Produkt nicht sofort kaufen, zu dem sie beraten worden sind, wollen aber was mitnehmen. Haben wir anfangs uns durch die Lappen gehen lassen, ganz ehrlich, haben wir nicht dran gedacht. Mittlerweile haben wir aber ca. 15-18% umrunden das Handelswarensortiment mit typischen Mitnahmeprodukten. Das ist von der Hannoveraner Kaffeemanufaktur, das ist ein Gin hier aus Hannover oder es sind andere möglichst lokale Produkte, die als wirklich Mitnahmeprodukte gelten. Und das sind auch Produkte, die sehen wir als normale Handelswaren. Die kaufen wir auch ein, lagern die und verkaufen die weiter, wobei der Großteil der Produkte eben die Kommissionsware ist, die wir im Lager zwar haben, wo der Hersteller aber die Fläche mietet und wir dem Hersteller oder der Hersteller uns das erst berechnet, wenn wir es verkauft haben. Das heißt, das ist, was die Wareneinsatzkosten betrifft, ein gutes Geschäftsmodell, nennen wir es mal so.
Ja. Absolut, ja. Das heißt aber auch, wahrscheinlich wirst du jeden Abend sagen, machst du das Buch auf und sagst, online habe ich den und den Umsatz heute gemacht und im Laden habe ich den und den Umsatz gemacht.
Wir achten auch darauf,
ja. Ja, okay. Na gut, da wird wahrscheinlich, online wird immer stärker sein, vermutlich, weil die Produkte teurer sind, ne?
Ja, also mittlerweile, wir haben ja mit ein paar Standorten, also wir lernen auch da gerade eine Menge und obwohl wir an den Shop-on-Shop-Standorten deutlich kleiner sind, haben wir aber hier den Vorteil, dass unsere Shop-on-Shop-Partner, die Handelshäuser, uns die Kunden mehr oder weniger selektiert zuführen. Das heißt, wer da auf unsere Fläche kommt, ist schon in unserem Zielfokus. Dadurch ist der Umsatz, den wir auf den Shop-on-Shop-Flächen haben, nicht prozentual geringer, wie die Flächen geringer sind.
Ah, okay.
Und das zeigt die Richtigkeit der Entscheidung, mit solchen Handelshäusern zu kooperieren, die einfach unsere Zielgruppe ansprechen. Aber das ist eine beiderseitige Win-Situation, weil wir bringen attraktive Sortimente auf die Flächen. Also passt das auch da.
Ja, und jetzt, also Hannover hat aufgemacht Ende 2019.
November 2019. Ja.
Und wie lange hat das dann gedauert, bis der nächste Standort kam?
Ja, wir hätten den nächsten Standort, hatten wir geplant. Meinst du jetzt Shop and Shop oder meinst du?
Ja,
Shop and Shop. Den hatten wir wirklich für 2020 geplant, ein bisschen früher, wie wir das dann machen konnten, weil Corona ist uns dazwischen gefunkt. Wir wollten eigentlich im Frühjahr 2020 den ersten Shop and Shop aufmachen. Daraus ist dann eben Herbst 2020 geworden und auch da sind wir direkt wieder in den zweiten Lockdown mehr oder weniger reingerutscht.
Ja, ja.
Und das hat unsere weitere geplante Expansion schon stark behindert. Also wir haben dann erst im Mai diesen Jahres nach dem zweiten Lockdown den zweiten Shop-on-Shop aufgemacht. Hätte auch viel früher sein sollen. Wir machen den dritten Shop-on-Shop jetzt im September auf, den vierten im November, zwischendurch noch einen großen Store, eigenen Store. Und der folgt im Anfang November. Das heißt, wir kommen jetzt langsam wieder in unsere Expansionsumsetzung, die wirklich, ich will nicht sagen, dass uns das stark zurückgeworfen hat, das Thema Corona, aber wir sind ganz einfach 9 bis 12 Monate unter unserer Planung.
Klar, logisch. Ja, jetzt muss man ja sagen, also die ersten beiden Shop-in-Shop-Partner oder auch der nächste, das kann man ja die Namen nennen, ne? Das ist ja bekannt. Das sind natürlich auch tolle, innovative Unternehmen, also einmal L&T in Osnabrück. Ja. Das sind für die Zuhörer diejenigen, die auch im Haus ein Surf Welle betreiben. Da können Surfer reingehen und dann kann man da am Wasser surfen. Und das machen die nicht, um Surfbretter zu verkaufen, sondern um die Kunden sozusagen, junge Kunden an sich zu binden. Und irgendwann kommen die auch mit ihren Kindern wieder und kaufen da ein. Und der andere Partner, Engelhorn und Sturm in Mannheim, ist ja auch so ein sehr, ja, ein Platzhirsch, kann man sagen, absolut, mit weiter großer Ausstrahlung, immer viel ausprobiert, innovationsfreudig. Und der dritte wird dann jetzt sein
Bräuninger. In Stuttgart. Beginnen wir mit Bräuninger in dem großen Haupthaus, wo wir im Mitte September eröffnen werden.
Okay. Und da sind die Flächen, bei denen die Shop-in-Shop-Flächen sind aber natürlich kleiner als das, was wir hier in Hannover jetzt gesehen haben. Also die sind bei 20-30%, ne?
Ja, etwa. Also Hannover sind wir mit 750 Quadratmeter schon sehr groß.
Ja.
Das ist nicht unsere Durchschnittsfläche, die liegt eher bei 500 Quadratmeter, wie der andere, den wir jetzt im Herbst eröffnen werden. Und die Shop-in-Shop-Flächen liegen um die 150 Quadratmeter. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger geht, aber das ist so unsere Wunschgröße. Und da haben wir in der Regel auch ein sehr gemixtes Sortiment, aber kein überschneidendes Sortiment zu unseren Shop-in-Shop-Partnern. Mhm. Also es macht ja keinen Sinn, dass wir dann auch Fashion anbieten, wenn wir in Fashionhäusern sind.
Ja. Das ist Unsinn. Ja, genau. Und ihr seid, soweit ich das mitbekommen habe, auch an prominenter Stelle vertreten, ne?
Ja.
Also nicht irgendwo in der dritten Etage in der Ecke, sondern auch im Erdgeschoss
bei Engelhorn im Erdgeschoss direkt am Eingang vom Sporthaus kommt, mit Schaufenster, wunderbare
Lage. Genial.
Ja. Und bei L&T genauso gut, und zwar Erdgeschoss mittendrin. L&T ist ein Haus mit zwei Haupteingängen und man muss eigentlich an uns vorbei, mindestens dann, wenn wir in die oberen Etagen will. Also das sind wir perfekt bei beiden Häusern untergebracht. Das brauchen wir aber auch. Uns erwartet ja noch niemand, uns kennt ja noch keiner. Das heißt, wir brauchen eine gute Fläche, um auf die Kunden zuzugehen.
Mhm.
Aber auch das ist im Sinne unserer Handelspartner, die ja ihren Kunden ganz einfach neue, zur Zielgruppe passende Sortimente bieten. Da passt das wunderbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auch die Partner, die haben euch ja nicht ins Erdgeschoss gesetzt, um mehr Miete zu erzielen, sondern die machen das, weil sie damit ihren Kunden zeigen wollen, guck mal, wir sind innovativ und die holen sich in diesem Falle die Produkte, die sie da nicht selber beschaffen müssen, holen sich die ins Haus.
Ganz genau.
Mit eurer Hilfe wird das kuratiert und angepasst.
Genau. Ja.
Ja. Das heißt, und die Auswahl der Produkte jetzt in Osnabrück, in Mannheim, demnächst in Stuttgart bei Bräuninger, wer trifft die? Machst du das persönlich oder hast du jemand, du hast ja noch einen Partner, kümmert der sich darum oder sagen die Händler, eure Händlerpartner, also wir hätten gerne das Pelotonrad und das, aber wir möchten nicht das Auto haben oder wir möchten nicht das oder jenes haben?
Also die Händler halten sich da extrem zurück. Da gibt es mal, wir fragen aber nach, ob es irgendwelche Produkte gibt, die sie nicht sehen wollen, aber man lässt uns da eigentlich komplett freie Hand.
Mhm.
Ja? Dass wir nicht Produkte auf die Fläche stellen, die im Haus sowieso sind, ist eine Logik an sich, keine Frage. Ansonsten haben wir da freie Hand. Ich mache das nicht. Das macht mein Mitgründer, der Christian Ladner, der kuratiert die Produkte, der wählt die aus. Wir haben mittlerweile ein recht starkes Vertriebsteam von vier Leuten, die gleichzeitig Produktscouts sind. Also wir sprechen ja ganz gezielt Marken an, die neue Produkte auf den Markt bringen, die unbekannte Produkte auf den Markt bringen, die oftmals eben sogenannte D2C-Brands sind, die den Endkundenkontakt suchen, den wir ihnen offline ermöglichen. Und dadurch entsteht nach und nach dann eben ein ausgewähltes Sortiment mit immer besser passenden Produkten. Also wir haben viel mehr Hersteller unter Vertrag, als wie die jetzt hier in Hannover sind oder eben in Mannheim oder in Osnabrück sind. Aber insgesamt ist jeder irgendwo vertreten und wir haben das große Glück. Wir vermarkten momentan nicht nur die drei Standorte, die wir haben, sondern schon fünf Standorte. Den sechsten Standort beginnen wir langsam zu vermarkten, weil wir haben noch drei Eröffnungen im Laufe des Jahres. Es gibt eine ganze Reihe Hersteller, die buchen mittlerweile durch. Die sagen, wir sind überall dabei. Und das ist natürlich wiederum auch eine Auszeichnung für uns, dass man uns mittlerweile zutraut, okay, wenn wir da und da hingehen, dann erreichen wir die Zielgruppe für die Hersteller, dann ist das eine Umsetzung, wie sie das kennen von unseren aktuellen Standorten. Und das macht es für uns natürlich, wir müssen auch wirtschaftlich denken, wir machen das ja nicht mehr Spaß. Das heißt, Klar. Das ist für uns natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass wir mit Herstellern wirklich möglichst breit zusammenarbeiten. Es wird aber sicher bei weiterer Expansion nur eine geringe Anzahl an Herstellern geben, die wirklich überall dabei sein wollen, weil nicht jeder Hersteller passt überall hin.
Nee, aber das ist ja vielleicht auch sowieso ein Trend, den man beobachten kann, dass man auf der Fläche etwas weniger bereitstellt, aber online viel mehr bereitstellt. Ja. Alles sozusagen. Ihr seid ja dann mit eurem Online-Shop fast schon eine Art Marktplatz ne, in einer bestimmten Art und Weise, weil da weiß man, da kriege ich bestimmte Premium-Produkte, die in der Mischung woanders nicht vertreten sind.
Wobei ich hier nochmal ein bisschen anhängen will. Also bei unserem Geschäftsmodell stand erstmal offline im Vordergrund. Wir wollten das Modell erstmal wirklich mit unseren neuen oder neuartigen Shop-and-Shops und Stores am Konsumenten testen. Das Thema Online ist natürlich extrem wichtig. Mhm. Und momentan gibt es ja keinen Offline-Gründer mehr, der nicht online ganz, ganz groß im Hinterkopf hat. Und das schieben wir jetzt mal ein bisschen nach. Das heißt, unser Fokus war wirklich erstmal auf der Offline-Präsenz und Online kommt jetzt nach und nach, um dem Kunden dann wirklich noch eine besseren Zugriff zu bieten, wie es aktuell der Fall ist. Aber das sind wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da noch nicht da, wo wir hin möchten, aber mit einem weiteren Update im frühen Herbst werden wir auch da jetzt mit unserem Online-Bereich da sein, wo wir hinwollen, was auch den Offline-Stores entspricht.
Vom Charakter her. Ja. Und die eigenen Standorte, die sind einmal in München?
Wir öffnen in München Shop and Shop.
Achso, das Shop and Shop,
genau. Okay. Wir machen einen eigenen in Stuttgart auf.
Darf ich mal fragen, so welche Straße?
Schulstraße.
Ja, okay.
Also Schulstraße ist, wenn du dich auskennst, ziemlich gut, Richtung runter zum Marktplatz. Jetzt sollte man sich sagen, Stuttgart-Bräuninger und kurz danach Stuttgart-eigenen Store. Naja, eine bessere Stadt wie Stuttgart oder Düsseldorf gibt es für uns ja fast gar nicht. Ja? Und da treffen wir unsere Klientel und da haben wir eben eine Möglichkeit gehabt. Und in dem Fall sind wir auch da opportunistisch und nutzen Möglichkeiten, die sich bieten mit tollen Locations, mit tollen Immobilien, die einfach für uns wie zugeschnitten sind. Und deswegen eröffnen wir in der Tat noch zwei Locations dieses Jahr in Stuttgart.
Und der andere eigene Standort, wo wird der dann sein?
Der wird in München sein. Eigener Standort. Ja. Einen weiteren eigenen machen wir dies Jahr nicht aus.
Im nächsten
erst wieder. Ja. Und da sind wir noch in einer sehr breiten Auswahl. Es bieten sich auch neue Möglichkeiten. Also es gibt dieses Jahr nur noch einen eigenen Store. Die eigenen Stores sind auch eine andere Herausforderung wie Shop and Shop, muss man auch so sagen.
Ja. Okay, gut. Ja, die Partnerschaften gehen ja teilweise sehr weit. Also hier bei dir im Laden gibt es auch ein Peloton-Studio. Ja. Das heißt also, da wurde nicht nur das Rad angeboten, sondern Peloton ist ja eigentlich, das ist ja wie sagt man, diese Petroleumlampe, die man günstig verkauft, aber dann das Öl dazu ist ein bisschen teuer. Und bei Peloton ist natürlich das Programm, was man sozusagen kauft und monatlich zahlen muss, ne, zum Trainieren. Und die haben jetzt hier ein Studio eingebaut, wo die Kunden das wirklich ausgiebig testen können.
Genau. Also mit Peloton haben wir auch begonnen auf der Fläche mit einem Rad, was man angucken konnte. Aber das Peloton-Konzept ist ja wirklich, dass sehr gut zu uns passend, dass der Kunde das Produkt testen soll, dass er sich selbst begeistern lassen soll. Und das geht nicht auf einen ausgestellten Rad, neben vielen anderen Produkten. Und im nächsten Schritt hat Peloton bei uns angefragt, ob sie nicht eine Fläche mieten können, wo sie ihr eigenes Studio aufbauen können. Und da wir zwei Etagen hier in Hannover haben, also das Obergeschoss war eigentlich komplett für Büro gedacht, haben wir das Peloton ermöglicht, dass jetzt im Obergeschoss ein komplettes Peloton-Studio ist, wo sich Interessenten auch online einbuchen können. Und das ist für uns eine Win-Win-Situation. A, kommen dadurch weitere Leute, passende Kundschaft in den Store. Auf der anderen Seite führen wir aber auch durch die vielen anderen Produkte oder dass wir ein offener Store sind, neue Kunden an Peloton heran, die Fahrräder auf der Fläche stehen sehen. Und das hatten wir anfangs nicht auf dem Schirm, welche Möglichkeiten es sich da bieten, aber das ist auch wirklich, das passt. Und Peloton ist vorwiegend mit eigenen Stores unterwegs, die natürlich auch eine ganz anderer wirtschaftlicher Faktor sind. Die kosten deutlich mehr Geld, wie wenn ich mich als Peloton einmiete, wie sie das hier machen. Ja.
Genau, ja. Ja, ist ja vielleicht auch noch für andere
Produkte oder Marken. Gespräche mittlerweile mit Herstellern, die, wir nennen das Brand Space, weil es ist ja wirklich nicht nur ein Produkt, sondern die ganze Fläche.
Genau.
Und wir sind in der Tat mit weiteren im Gespräch, um das Obergeschoss auszubauen mit weiteren solchen Einheiten.
Ja, sehr schön. Also das heißt, gute Erfahrung hier in Hannover gemacht, mit den beiden anderen Standorten auch, und jetzt kommt eine Expansion. Und ich sag ich mal, das ist immer eine blöde Frage zu sagen, wie viele Läden kann man sich vorstellen? Das passt ja nicht in jede Kleinstadt und jede Großstadt. Ja. Das muss ja irgendwie am Ende auch stimmig sein, aber da kann man noch etliche eröffnen, und ist auch denkbar, in ein Shoppingcenter zu gehen?
Haben wir natürlich Anfragen, weil auch in Shoppingcentern ist momentan viel Platz.
Ja.
Können wir uns vorstellen, war jetzt nicht auf unserer Agenda ganz oben, weil wir durch eigene Läden eine höhere Flexibilität haben, auch in Sachen Öffnungszeiten und allen anderen Sachen. Aber ja, Shoppingcenter werden wir machen.
Okay,
werden
wir machen. Gut. Und kann man das auch internationalisieren? Könntet ihr theoretischerweise in Nachbarländer gehen?
Das Interessante ist, wir haben ganz konkrete Anfragen, nicht aus der Dachregion, sondern weiter weg zu unserem Geschäftsmodell, von Shop-and-Shop-Partnern, die aus einer ähnlichen Liga kommen wie die Unternehmen, mit denen wir in Deutschland kooperieren. Die Anfrage kam schon Anfang diesen Jahres. Ich sage es ganz ehrlich, wir wollen uns nicht übernehmen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen auch noch das, dann reichen irgendwann die Ressourcen nicht mehr, um alles vernünftig zu machen. Und deswegen haben wir das erstmal zurückgeschoben, deutlich zurückgeschoben, weil wenn wir multiplizieren wollen, was wir jetzt schon langsam machen, dann müssen erstmal alle Bereiche möglichst perfekt funktionieren, weil ich möchte keine Fehler multiplizieren. Und von daher sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend, weil die Expansion, die wir jetzt haben, haben in diesem Jahr einen schon aufgemacht, wir machen noch drei weitere Locations auf. Das ist schon für ein junges Unternehmen eine Menge.
Finde ich ziemlich
viel. Nächstes Jahr möchten wir, nachdem wir dieses Jahr viel gemacht haben, auf 8 bis 10 gehen.
Oh.
Plan. Also muss sich alles ergeben. Dazu noch, das nicht deutschsprachige Ausland zu bedienen, wäre uns zu riskant gewesen.
Das kann ich gut nachvollziehen, und ich würde auch die Empfehlung geben, eine solide Basis in Deutschland herzustellen, und weil sobald man in eine Zweisprachigkeit geht, wird das sehr viel komplexer, auch in der Steuerung, Einstellung von Mitarbeitern, Erklärung der Produkte und so weiter. Aber klar, es ist ja schön, erfreulich finde ich, wenn es ein Konzept gibt, was in Deutschland gestartet ist und aus Anfragen aus dem Ausland gibt. Das finde ich schon mal gut. So soll das auch sein. Ne? Gut. Faktor Mitarbeiter hatten wir schon mal ganz kurz angesprochen. Die Mitarbeiter werden von den Lieferanten und Herstellern ausgebildet, also geschult muss man sagen, aber die Auswahl der Mitarbeiter, das obliegt ja euch hier vor Ort. Kriegt ihr genügend? Also du hast ja vorhin das Profil geschildert, gibt es da genügend, die das alles können, was ihr wollt?
Wir hätten gern mehr Auswahl. Also wir sind gut besetzt, aber wenn wir mehr Auswahl hätten, wäre es uns ganz ehrlich noch lieber, ja.
Ich habe gesehen, ihr sucht hier sogar Auszubildende, ne?
Richtig.
Und hat jeder Store so einen Store-Manager? Oder?
Genau, jeder Store hat einen Store-Manager. Unsere eigenen Stores, die etwas größer sind, wie hier der in Hannover, hat sogar einen stellvertretenden Store-Manager, weil wir hier eine Anzahl von 12 Mitarbeitern haben, die nicht immer da sind, auf der Fläche. Aber ansonsten haben wir so eine normale Struktur, Shop-and-Shop-Leitung plus vor Ort 3 bis 5 Mitarbeiter nochmal dazu.
Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Also seitdem ich das letzte Mal in Hannover war, habe ich jetzt heute das erste Mal wahrgenommen, dass hier das gegenüber der Karstadt geschlossen hat. Das ist ja eine Riesenimmobilie, der auch Frequenz reingebracht hat. Das sind ja Themen, die ihr auch in anderen Städten vorfindet. Wie siehst du das persönlich? Was erhoffst du dir jetzt von dem Standort, und hat das einen Einfluss auf euer Geschäftsmodell?
Also erstmal ist es natürlich schade, wenn ein Laden auf der gegenüberliegenden Seite der Fußgängerzone zu ist.
Ja.
Das ist nicht schön, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ich glaube nicht, dass da auf der ganzen Fläche wieder ein normales Handelskonzept reinkommt. Dafür ist die Immobilie viel zu groß. Ich hoffe aber sehr, dass innerhalb der nächsten, vielleicht sogar Monate schon, eventuell ein gemischtes Konzept da Fuß fasst. Da die Georgstraße eine insgesamt starke Straße ist, ist es nicht so kritisch, wie es vielleicht in anderen Städten wär.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist das nicht schön.
Das ist nicht schön.
Und das belastet uns natürlich auch bei der weiteren Expansion in der Art, selbst wenn ich jetzt gute neue Locations finde, bringt es mir ja nichts, wenn rechts und links alles leer steht. Also dann, also die Situation, die wir jetzt haben, dass die Mieten runtergehen, okay, schön. Wenn es aber dazu führt, dass die Frequenz noch weiter runtergeht, dass ich keine Nachbarn habe, dann bringen mir die billigen Mieten nichts.
Ja, ich habe beobachtet, dass in den Vororten die Neuvermietung von Flächen eigentlich relativ zügig geht. Ne? Aber da geht eine Fashion-Boutique raus, dafür kommt keine neue rein, sondern da kommt dann ein Showroom für eine Agentur rein oder irgendwas anderes oder Gastronomie. Bei der Innenstadt wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil man ein anderes Mietenniveau hat und auch eben jetzt da Karstadt nicht gegen Karstadt ersetzen kann, sondern da müssen viele Kleinteilige rein. Das bedeutet Umbau und andere Ideen und Konzepte. Aber ich weiß, in alle Städte arbeiten an sowas. Einige sind ein bisschen weiter. Ich denke mal, es wird aber noch 5 Jahre dauern, bis man sozusagen wirklich vielleicht hier auch so eine Georgstraße wieder blühen sieht, dass die Menschen auf der Straße sitzen, weil hier ist ja zum Beispiel relativ wenig Gastronomie, dass man draußen sitzen kann.
Richtig.
Gibt es irgendwie noch aus deiner Sicht einen Wunsch an andere Einzelhändler oder denkt an das und das, weil du hast ja nun dich mit Digitalisierung beschäftigt und das ist ja nicht nur ein Online-Shop zu machen, das sind ja auch viele kleinere Dinge, die da sind. Gibt es eine Empfehlung, was du anderen sagen würdest?
Also ich sehe mich nicht in der Position, dass ich hier die Weisheit gefressen habe, auf keinen Fall. Und ich würde da wenig Empfehlungen aussprechen, höchstens eine, seid mutig und testet. Mhm. Ich meine, es kann vieles schief gehen. Es wird aber auch auf jeden Fall schief gehen, wenn man alles belässt, wie es mal war.
Mhm.
Aber ansonsten habe ich jetzt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und kann da wenig Tipps geben.
Ja, aber das finde ich, das war ein guter Tipp und auch ein gutes Schlusswort. Dann darf ich mich erstmal bedanken, Michael, für ich finde das ein sehr spannendes Konzept und ich hoffe auch, dass die Kunden das so sehen und dass das für dich und deinen Partner da auch erfolgreich weiterläuft.
Vielen Dank.